Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Da ist er wieder, der Vologe Paul, mit einer neuen Folge, der Folge 46 vom Vogel-Podcast mit dem Titel Die Signatur des Frühlings, Abhängigkeiten von Wetter, Nahrung und Gesang. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, zwei Ausschnitte aus Mails, die eingetroffen sind. Einen sehr schönen Gedanken vom Stefan, Bezug nehmend auf den Podcast Willkommen in der Heimat. Da schreibt er, hat mir eine lange Mail geschrieben, wo er sich mit diesem Heimatbegriff nochmal auseinandersetzt. Und er schreibt, in meiner Auffassung kommen die Vögel somit nicht in ihre Heimat, denn sie ziehen mehr hin und her, sondern sie kommen in meine Heimat, in meine Landschaft, in der ich mich verbunden fühle und mich verbinden will. Diese Verbindung geschieht nun auch gerade durch die Vögel, die zu ihrem Lebenszyklus gerade in meinem Leben wieder auftauchen. Ich kann mit dem Heimatbegriff sehr wohl etwas anfangen. Für mich ergab sich dadurch der neue Titel für deinen Podcast Willkommen in meiner Heimat oder Willkommen zurück. Ich finde das einen sehr schönen Gedanken, kann das durchaus teilen. Der Unterschied für mich ist verbunden zu diesem Heimatbegriff. Nur es ist ja kein leichter Begriff. Ja. Wurde er und wird auch immer noch in vielerlei Art missbraucht. Aber ich würde mal jetzt ohne diesen ganzen Beigeschmack, der mit an diesem Begriff hängt, wenn man was für mich ausmacht, warum ich diesen Titel gewählt habe, war die Aufzug der Brut. Somit eins der Hauptevents im Jahr eines Vogeljahres, eines Zykluses, ist die Balz, das Nest bauen, die Eier legen, die Brut aufziehen, die nächste Brut aufziehen, vielleicht sogar noch eine dritte Brut aufziehen, sich bereit machen für den Vogelzug, um dann woanders den Winter zu verbringen und im nächsten Jahr wieder für die Arterhaltung zu sorgen. Und daher habe ich das so verknüpft, obwohl ich mit dem Titel von Stefan auch genauso gut was anfangen kann. Nur vielleicht nochmal so zum Hintergrund, was mein Gedanke dazu war. Danke auf jeden Fall für diesen Input. Ich finde es immer wieder spannend, sich mit diesem Heimatbegriff auseinanderzusetzen. Und natürlich wäre das mal interessant, so ein Vogelinterview zu machen. Hey, wie siehst denn du diesen Heimatbegriff? Und ich glaube, dass wir da sehr unterschiedliche Interviews führen müssten. Ich glaube, dass der Tirol eine ganz andere Vorstellung hat, weil er viel länger unterwegs ist als zum Beispiel so ein Zilpzalp oder so eine Mönchsgrasmücke. Genauso gut wie wir mal die Küstenseeschwalbe interviewen könnten, die im Jahr 30.000 Kilometer zurücklegt, vom Nord- zum Südpol. Also da gibt es auf jeden Fall ein spannendes Thema, sich da weiter mit zu beschäftigen. Und die zweite Mail, die mich erreicht hat, die ich gerne zitieren möchte, berichtet von einem spannenden Erlebnis von Anne. Und zwar schreibt sie, Anne aus Bochum, sie schreibt, als ich vor ein paar Tagen auf meinem Sitzplatz war, konnte ich zwei spannende Beobachtungen machen. Das war Ende April, 23. April. Zunächst fand ich viel los im Wald. Lediglich eine Amsel suchte unten am Bach nach Würmern und ein Rotkehlchen saß in einem Strauch und sang ganz entspannt sein Lied. Plötzlich begann die Amsel zu zetern. Da es Abend war und das Rotkehlchen sich nicht stören ließ und weiter sang, dachte ich zunächst, alles klar, Rollkunst. Darüber hatten wir in einem der ersten 10 ist er, glaube ich, Podcast gesprochen, was das für uns ist. Das abendliche Aufgeregtsein der Amsel, des Rotkehlchens, verschiedene Arten. Dann jedoch flogen von hinten direkt über meinen Kopf hinweg zwei Eichelhähre und landeten zwischen Amsel und Rotkehlchen auf zwei Bäumen. Einer der beiden Eichelhähre ließ ein paar Mal sein lautes Krächzen hören und auf einmal war die Luft erfüllt von verschiedensten Warnrufen. Auch das Rotkehlchen war jetzt ganz aufgeregt. Zuvor hatte es die großen Vögel von seiner Position aus nicht sehen können. Es schien so, als wären aus dem ruhigen Wald mit einmal alle kleinen Vögel zusammengekommen, um die Eichelhähre auszuschimpfen und anzuzeigen. Das war ein echt top Vogelsprache-Moment. So deutlich hatte ich das bisher noch nie erlebt. Ja, also herzlichen Glückwunsch da von meiner Seite. Ich finde es immer wieder hervorragend, wenn es dann diese Momente gibt, wo es plötzlich mal so offensichtlich ist, dass dort ein Dialog stattfindet, dass es da ein Austauschen hin und her, ein Reagieren und ein Agieren gibt. Es ist einfach ein tolles Erfolgserlebnis, was dann motiviert, noch genauer hinzuhören und weiterzumachen. Weiter geht's. Als die Eichelherr dann fortflogen, kehrte ein wenig Ruhe ein. Aber viele der kleinen Vögel blieben in der Nähe meines Sitzplatzes und ich konnte sie beobachten. Besonders viele Kleiber waren unterwegs und liefen die Stämme auf und ab. Zwei Kleiber kamen sich auf einem Ast näher. Der eine, in Klammern wahrscheinlich das Weibchen, wackelte mit den Schwanzfedern hin und her, die beim Kleiber ultra kurz sind. Ich glaube, sind die kürzesten Schwanzfedern im Verhältnis zur Körpergröße bei unseren Singvögeln. Randnotiz von mir. Der zweite, in Klammern wahrscheinlich das Männchen, schaute interessiert zu. Drehte sich dann selbst kurz um, sodass sich die Schwanzfedern der beiden berührten. Danach drehte sich das Männchen erneut schnell um und begattete das Weibchen innerhalb von einer Sekunde. Das Ganze wiederholte sich danach noch einmal genau so. Danach flogen beide ihrer Wege. Weißt du, ob dieses Paarungsritual, in Klammern Schwanzwackeln, Schwanzfederberührung und dann Begattung, typisch ist für Kleiber? Fragezeichen. Danke für deinen Podcast. Dadurch liegt mein Fokus noch viel mehr auf der Vogelwelt und ich kann täglich neue spannende Beobachtungen machen. Viele Grüße aus Bochum. Ja, eine super tolle Beobachtung. Und warum lösen Eichelhäher gerade in dieser Jahreszeit Alarme aus? Also für die das nicht ganz klar auf dem Schirm haben, Eichelhäher sind begnadete Nesträuber, ja, so richtige Rowdies, die sich mal ganz leise und unauffällig durchs Geäst bewegen können, mal sehr laut, manchmal mit Ablenkungsmanövern arbeiten, sehr genaue Beobachter sind und bekannt dafür in der Vogelwelt, nicht nur große Greife anzuzeigen, Tag- wie Nachtgreifvögel, also Eulen und Sperber, Habicht, Bussard, Milane, sondern auch gefährliche Nesträuber, die nicht nur Eier, sondern auch Jungvögel stehlen und dadurch natürlich, das ist bekannt in der Vogelwelt, und dadurch extreme Alarme auslösen. Und auch schön zu sehen, wie diese konzentrischen Ringe dann langsam abebbten und die Vögel auch noch länger dann bei Anne in der Nähe geblieben sind. Also da sieht man schön, kann man so fast so die Dynamik erahnen, in der sich dann dieser akustische Fußabdruck dieser beiden Eichelhäher bewegt. Und am Ende fragst du ja, Anne, nach diesem Paarungsritual. Ich habe es mir gleich notiert in mein Naturtagebuch. Ich finde es abgefahren, was du da beobachtet hast. Vor allem, vielleicht ist das, hat das einen Zusammenhang, ist meine Frage, mit dieser Kürze dieser Schwanzfedern. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe davon noch nie gehört. Ich habe das noch nie beobachtet und bin sehr dankbar und werde das mit in meine Beobachtung mit einfließen lassen und mal mich mit Leuten darüber unterhalten und austauschen. Wenn ich was rauskriege, schreibe ich es mal in unsere Telegram-Gruppe rein. Ich weiß nicht, ob du da bist. Wenn nicht, kannst du ja gern da Mitglied werden. Oder mal nachhaken und dann gib mir ein bisschen Zeit, kriegst du raus, ob wir was dazu rausgefunden haben. Ja, wie gesagt, ich freue mich immer wieder über eure Geschichten. Ich kann nicht alle bei jedem Podcast aufzählen. Vielleicht machen wir mal so einen Special-Podcast nur mit Vogelgeschichten, weil da ist inzwischen echt eine tolle Sammlung angekommen. Und in jeder dieser Geschichten steckt eine Beobachtung, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Und das ist das Tolle daran, an diesem genauen Hinschauen und genau Hinhören, dass es immer wieder was zu entdecken gibt. Ja, anknüpfend an den letzten Podcast 45, wo ich ja sehr euphorisch und auf Wolke 7 quasi schwebte, aufgrund unseres Wiederhopfes, dass ich wurde immer wieder gefragt, wie ist denn jetzt die Geschichte ausgegangen? Brütet er oder brütet er nicht? Also er war diesen einen Tag da, er wurde, glaube ich, dann am darauffolgenden Wochenende noch einmal ganz früh, ob es der gleiche war, ist ungewiss, noch einmal ein Wiedehopf gehört, weil ich bin ständig hupenderweise durch die Gegend gelaufen, habe dadurch extrem viele Rückmeldungen bekommen von Wiedehöpfen, die gesehen wurden, also genau in der Zugzeit. Und ich habe von meiner Kindergärtnerin, also nicht meiner, sondern der Kindergärtnerin meiner zwei Jüngsten, gehört, dass ihr Mann auch einen Brutkasten Kasten für einen Wiederhopf aufgebaut hat und der seit einer Woche abends eine halbe Stunde und morgens eine halbe Stunde sich immer an markante Punkte in seinem Garten stellt, in der Nähe des Brutkastens und nicht zu dominant, was auch immer das heißt, dann lautstark verkündet, hier ist ein guter Platz zum Nisten. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das an dem Morgen gemacht und danach ist komplett wieder verdrängt. Ich habe mich nicht jeden Tag auf unseren Apfelberg gestellt und gerufen. Das hätte ich tun müssen, tun sollen. Ich habe ihm dafür drei oder vier, besser gesagt, Nistmöglichkeiten angeboten. Bisher hat er noch keine von denen gewählt. Der Mann der Kindergärtnerin meiner kleinen Kinder, der hat wiederum nur einen Brutkasten aufgebaut und jeden Tag gehupt. Also wir sollten unser Wissen zusammenschmeißen und im nächsten Jahr braucht er noch ein paar mehr Angebote, weil es braucht der Wiederhopf, der braucht eine Auswahl. Und ich werde mehr hupen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Wiederhopf, der sich so nah und so präsent hier gezeigt hat, die Kunde von diesem wunderbaren Platz und diesen tollen Brutkästen in die Wiederhopf-Szene streuen wird und im nächsten Jahr dann auch ein Brutpaar hier auf unserem Platz landen wird. Und der vorletzte warst oder vorvorletzte Podcast hieß ja das erste Mal. Und die letzten Wochen, ich glaube, die letzte Folge ist jetzt inzwischen schon 3 Wochen her, war tagtäglich von solchen Ereignissen gekrönt. Also nicht unbedingt jeder Tag, aber jeder zweite, jeder dritte Tag tauchte eine neue Art auf oder begann mit ihrer Gesangsphase, begann mit ihrer Welle, wo quasi viele Individuen der gleichen Art ins Brutgebiet einfliegen, die Territorien besetzt werden und deren Gesang plötzlich die Landschaft erfüllt und ganz offensichtlich und markant ist. Und ich will ein paar Beispiele rausgreifen. Es gab vor 2 Wochen war ich auf einem Wildnisplatz von einem befreundeten Vogelkunde hätte ich fast gesagt, aber er ist eher so der Jagdspezialist, aber er hat einen Spruch geprägt, von dem er behauptet, der käme von mir, den er auf seine T-Shirts druckt. Und zwar lautet der Vogel ist des Jägers Trost. Also wenn du dort lange auf deinem Ansitz sitzt, ja, und nichts siehst, was dir oft passieren kann, die Vögel sind immer da und trösten dich. Und er hat auch diesen Satz geprägt für diesen Vogel. Und das fand ich so spannend, dass mein erster Trauerschnäpper an diesem Platz früh morgens vor der Vogelwanderung auftauchte. Und es war, glaube ich, gegen 5:30 oder so, tauchte der aus so einer Kiefernknack-Monokultur, saß er relativ hoch und sang plötzlich sein Lied. Er ist so ein Melorhythmiker, also wiederholt immer wieder eins seiner beiden Motive mit kurzen Pausen dazwischen. Und es klingt ungefähr so wie: Stör mich nicht, du. Stör mich nicht, du. Stör mich nicht, du. Und dann setzte er über und flog in ein mehr zu ihm passendes Habitat. Er braucht so Laubbäume und brütet in Höhlen. Und dann konnten wir ihn wunderbar morgens als so einen herrlichen Indikatorvogel und Übungsvogel auswählen, weil er sich lange, lange gezeigt hat und sehr schön präsentiert hat. Und ich nochmal nachgeschlagen habe, viel über den Trauerschnäpper nochmal gelernt. Und seine Zwillingsart, der Grauschnäpper, der anders aussieht, der anders klingt, ist auch so eine Rätselart von mir, die es immer wieder schafft, unter meinem Wahrnehmungsradar durchzurutschen, weil sein Gesang so reduziert ist, seine Rufe so einfach in Anführungsstrichen sind für unsere Ohren, dass ich ihn selten wahrnehme und ich glaube, den gibt es häufiger, als es mir bewusst ist. Zumindest in meiner näheren Umgebung. Wer kam noch? Also in unserer Gruppe ist es auch schon rumgegangen, immer wieder Nachrichten. Bei mir war er relativ spät. Zudem haben wir letztes Jahr ja einen ganzen Kuckuck-Spezial-Podcast gemacht. Der war letztes Jahr viel präsenter auf meinem Platz direkt. Jetzt ist er eher so im Orbit um unseren Platz herum. Frage, womit hat das zu tun? Ich meine, die Präsenz des letzten Jahres, die war auch im vorletzten Jahr spürbar, davor wiederum nicht. Also es hat höchstwahrscheinlich auch mit seinem großen Einzugsgebiet zu tun, dem Wechseln der Wirtsvögel oder Wechseln der Individuen, die es dann hier wieder zurückschaffen zu uns. Und es hat lang gedauert und es war wirklich ein langes Spiel. Dazu werden wir gleich nochmal kommen. Ist sie endlich da, die Nachtigall? Ja, und bei uns immer wieder wird es heiß diskutiert: Ist es nicht der Sprosser, es ist die Nachtigall? Darüber kann man sich auch immer wieder streiten, weil die Gesänge von Sprosser und Nachtigall sehr viele Überschneidungen haben und es fürs Ohr auch immer wieder sehr tricky und schwierig sein kann, die genau voneinander zu unterscheiden. Vor allem, wenn wir diese langen Rufe nicht haben, die so langgezogen, wehmütig dahin klingen, das hat der Sprosser nicht. Die Nachtigall macht sie jetzt auch nicht ständig. Also, das kann weiterhin auch für geschulte Ohren sehr schwierig sein. Und dann gibt es natürlich in den Überschneidungsgebieten, weil es gibt da so eine Ost-West-Grenze. Umso weiter du nach Osten kommst, umso mehr triffst du die Art Sprosser an. Und umso weiter du nach Westen kommst, umso mehr triffst du die Art Nachtigall an. Und in den Überschneidungsgebieten gibt es auch eine Bastardisierung, also eine Verpaarung von Nachtigall und Sprosser. Und dann gibt es den Sprossigall. Na, wird es nochmal richtig spannend. Also Nachtigall ist da und beschallt die Landschaft, anders als im letzten Jahr. Aber sie tut es und wir haben. Ich glaube, in diesem Jahr sicher konnte ich vier gleichzeitig singende Männchen hören. Das heißt, höchstwahrscheinlich vier Brutgebiete. Letztes Jahr waren es fünf, aber da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal genauer hinzuhören. Ein paar Wochen haben wir noch Zeit. Und jetzt endlich ist er auch bei uns auf dem Hof, taucht er immer wieder auf. Und das ist das Schönste. Man liegt morgens noch verschlafen im Bett und um 6, 6:30, 6:30, in dem Zeitfenster wird man geweckt von so lauten, flötenden, kanarienvogelartigen Tönen. Der Pirol. Oriolus, Oriolus. Ja, ich habe heute zu meinen Praktikanten gesagt, die kannten Loyaux. Hatten sie wohl schon mal gehört, aber sie wussten nicht, dass Loyaux, der Name, der Spitzname von Viktor von Bülow, dass der vom Pirol abstammt, weil das sein Lieblingsvogel gewesen sein soll. Und der Pirol wiederum in unserer Muttersprache hat nicht nur mehrere Beinamen und einer seiner Beinamen neben der Goldamsel ist auch der Herr von Bülow, weil sein Gesang auch so klingt wie Bülow, Bülow, Bülow. Und Herr von Bülow, Viktor von Bülow, also die Eselsbrücke ist offensichtlich. Und wer noch nicht so ganz präsent ist auf dem Platz, aber ich habe ihn schon kurz gehört und weiß ich nicht, ob es das Individuum ist, das auch bleibt und seine anderen Mitstreiter und Mitstreiterinnen noch nachkommen, ist der Neuntöter. Einer von den beiden Würgearten, die in unserer Gegend vorkommen, und das ist der von den beiden, die ziehen. Raubwürger bleibt über den Winter, Neuntöter zieht, Zugvogel. Und ja, so Bätsch, Bätsch, so einen relativ krächzigen Ton, interessanterweise auch einen sehr zarten, plätschernden, ja, fast säuselnden, liebevollen Gesang. Wenn man den mal hört, kriegt mein Gehirn das immer wieder nicht auf die Platte, dass das von diesem Vogel, der so ein kleiner Zorro-Jäger, gewiefter Ansitzjäger und Räuber ist und seine Speisekammer und viel blutige Geschichten sich um diesen Vogel ranken, dass der so einen zarten Gesang hat. Und das Gleiche trifft für den Eichelherr zu, das Gleiche trifft auch für den Pirol zu, dessen Ruf ganz rau und krächzend ist, wo sein Gesang sehr voll, diesmal aber flötend und laut, natürlich anders als bei Neuntöter und Eichelherr ist. Aber wo einfach die rau und Krächztonlage der Rufe im völligen Gegensatz zur Qualität des Gesanges steht. Ja, und ganz außergewöhnliche Gesänge hatten wir bei uns. Wir hatten einmal die Mönchsgrasmücke, die wir den Scratchvogel getauft haben. Ich glaube, Annika hat eine Aufnahme auch in der Gruppe gepostet. Ich muss die mal auch in den Telegram-Kanal stellen. Und er macht so wie. Also, war teilweise nahtlos, ohne Strich und Komma. Und sie kommt gar nicht in dieses für die Mönchskraßmücke typische laute Flöten oder abwechslungsreich melodiöse rein, sondern bleibt in diesem Scratch-Ton. Und hätte ich sie nicht selber gesehen, ich wäre in dem Augenblick nicht drauf gekommen, dass das eine Mönchskraßmücke ist. Und das ist mir interessanterweise in diesem Frühjahr mehrmals passiert, dass ich vor einem Busch stand und nicht genau wusste, ist es jetzt eine Garten- oder eine Dorn- oder eine Klappergrasmücke, die mit ihren Subsongs abweichende Gesänge haben, die zu ihren klassischen Gesängen auf dem ersten Hinhörer gar nicht so richtig passen. Und dann stellt sich heraus, es ist eine Mönchsgrasmücke. Da war ich wirklich erstaunt. Und die anderen beiden Vögel, also der eine Vogel, ich glaube, ich habe ihn schon mal benannt, der auf meinem Hof auch auftaucht, und ich habe nochmal genauer nachgeschaut in meinem Naturtagebuch, der war im letzten Jahr auch präsent auf dem Hof. Also es ist keine absolute Neuheit, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich hier brütet oder ob er einfach bloß ein paar Wochen bleibt, da intensiv singt und dann weiterzieht, weil sein klassisches Habitat, wo ich ihn so kenne, vom Görlitz, ein sehr kleiner, knatschgelber Fink, ist so typisch in so Stadt- und Häusernähe, wo er dann auf einer Antenne oder auf dem Schornstein ganz, ganz weit oben sitzt und seinen sehr feinen, hektisch schnell vorgetragenen Gesang, so ein quietschendes Zwitschern von aneinandergereihten Tönen, manchmal mit klirrendem Glas verglichen, singt. Also den haben wir auf jeden Fall gehört bei uns, ohne bestätigen zu können, dass es ein Brutpaar gleich macht. Und dann haben wir noch einen anderen Vogel, den habe ich noch nicht hier an dem Platz gehört. Und ich habe auch viele Fragezeichen noch dazu. Und das ist die Heckenbraunelle. Heckenbraunelle, ähnlich wie, so vom Verhalten, vom Habitat her, ähnlich wie das Rotkehlchen, ohne diese Neigung zur aggressiven Territorialverteidigungsstrategie, die das Rotkehlchen hat. Es ist sehr bescheidener, ja, wunderschön, abwechslungsreich gefärbter, bisschen unscheinbarer Vogel, wenn man ihn auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dann nicht. Und so die typische Sichtung der Heckenbraunelle, mein erstes Mal mit der Heckenbraunelle, ja, war in einer Kleingartenanlage auf einer angepflanzten Fichte, die dann so 6, 7 Meter, 5 Meter, 4 Meter hoch ist. Und da sitzt sie ganz oben auf der Spitze, ganz markant, und singt. Und auch sie hat einen Gesang, der aus so ganz schnell vorgetragenen, aneinandergereihten Strophen aufgebaut ist, der im Gegensatz zum Görlitz nicht ganz so rau ist, eher so einen silbernen Klang hat und so feine Triller mit eingebaut. Also er ist ein bisschen zarter, ein bisschen feiner und hat so ein ganz abruptes Ende. Also ein bisschen wie so. Und der Görlitz, er so. Ja, der Unterschied ist wirklich, in den Habitaten kriege ich super hin, also meine Ohren. Aber hier auf dem Platz war ich immer wieder, als ich die gehört habe, super unsicher. Erstens, weil wir haben viele Flöter und viele Melodiker bei uns auf dem Platz, die alle zarten Sänger so übermanteln, überdecken. Sehr schwer rauszuhören. Und dann sind die Gesänge einfach sehr kurz, ja? Also beide haben so eine Strophenlänge von 2 bis 3 Sekunden Länge. Der Görlitz manchmal ein bisschen länger, die Heckenbraunelle klassischerweise ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, was ist klassisch nach dem Scratchvogel der Mönchsgrasmücke, dem, falls ihr euch erinnert, im letzten Jahr Klaus vom Grünen Haus, dem Zilpzalp, der am Anfang Beatvogel hieß, bei Tim Teger mit am Platz, der sich ein Loch in den Bauch gefreut hat, dass dieser Vogel wiedergekehrt ist. Ein Revier weiter zwar, ein Stück weiter weg von seinem Haus, genau. Wir haben uns dahingestellt und sind uns ziemlich sicher, dass das nur ein Revier weiter ist. Entweder kam er ein bisschen zu spät oder hat das für besser erfunden, und er macht's wieder. Hat eine Weile gedauert, bis auch ich es hören durfte. Tim hat es viel früher gehört. Und selbst als wir zusammen dort standen, hat er seinen normalen Zilpzalp raushängen lassen, bis er dann, wir hatten dann genug Geduld, dann auch wieder in seinen Spezialgesang verfallen ist. Und ist sozusagen der zweite rausstechende Vogel, wo das so offensichtlich ist, ja, dass sie ihren Gesang, dass der sehr variantenreich ist und dass es immer wieder neben den Verallgemeinerungen, die oft funktionieren, viele, viele Ausnahmen gibt und Seltenheiten, die da auftauchen. Und so war ich natürlich noch unsicherer oder bin ich weiterhin noch unsicherer mit dieser Heckenbraunelle und Görlitz. Ich dachte eigentlich, das sind zwei Vögel, die ich ganz gut drauf habe, aber weiterhin schwammig, weiterhin schwankend. Ich habe zwar Präferenzen, also ich bevorzuge die Heckenbraunelle hinten am Zinken und den Görlitz mehr vorne am Platz, was auch habitatsmäßig besser passen würde. Aber diese hundertprozentige Sicherheit, die ist nicht da und ist ein schönes Gefühl, weil ähnlich wie mit diesen variantenreichen Mönchsgrasmücken, weil es einen auffordert, genau hinzuhören. Ja? Und wenn es mich überfordert, mich stetig daran zu erinnern, das zu genießen und nicht etwas mit Druck und Zwang zu wollen in dem Augenblick, ja, so übers Knie brechen, mit der Taktik etwas zu lernen, in seinen Kopf reinzukriegen, ist nicht sehr gewinnbringend. Eine letzte Beobachtung zu den Gesängen ist bei uns die Kohlmeise. Ich habe selten Momente, wo mir Vogelgesänge mich ein bisschen annerven. Und die Kohlmeise gehört auf gar keinen Fall dazu, weil die Kohlmeise ist immer wieder, ja, alle 2 Jahre oder jedes Jahr schickt mir jemand eine Aufnahme von der Kohlmeise mit einer Abfolge, ist ein rhythmischer Gesang, sehr hell und klar, leicht metallisch, heißt bei uns auch der Cowboyvogel oder der Schlipsträger mit dem gelben Hemd und dem schwarzen Schlips vorne. Und die kann wirklich sehr, sehr schön, obwohl es ein einfacher Gesang ist, sehr, sehr schön ihre Art vertreten, ja, mit ihrem da 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 da, mit ihrem Anschwellenden zum Beispiel, oder di 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 di, oder ganz hell und klar über dir. Also sie hat ganz viele Varianten und sehr abwechslungsreich, aber bei mir auf dem Hof haben die sich eingeschossen auf einen für Kohlmeise sehr langsam, fast leiernden, monotonen Gesang. Wiederholen das gleiche Motiv 5 bis 7 Mal, ja, manchmal auch nur 6 Mal, manchmal auch nur 4 Mal, aber so im Schnitt 5 bis 7 Mal macht er de 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 de. Und dann macht die nächste Kohlmeise de 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 de. Und dann macht die andere wieder de de. Und das den ganzen Tag. Also dieses leiernde, monotone, oh, das hat mich echt extrem angestrengt. Und die schießen sich hier alle darauf ein. Also auf dem Hof, alle finden gerade diesen Gesang am allerbesten. Die Kohlmeisen singen ja schon sehr lange und fahren da irgendwie voll drauf ab. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und die Männchen der Kohlmeisen, da sie sehr dicht aneinander brüten, neigen zu Kontergesängen und gleichen daher ihren Strophentyp an die Konkurrenten an. Und ich hoffe sehr, dass sie im nächsten Jahr sich für einen anderen Kontergesang entscheiden und ihr Motiv wieder wechseln. Ich gehe mal davon aus. Gut, also, jetzt haben wir also zusätzlich zu diesen untypischen Gesangsmustern in diesem Jahr auch noch eine ganz andere, in meiner Wahrnehmung oder hier für diesen Platz, auf diesen Platz bezogen, zur Signatur unseres Platzes, eine ganz andere Gesangsaktivität. Also ich habe es noch nie so verzögert wahrgenommen, bis die Grasmücken, vor allem jetzt die Mönchsgrasmücke als dominanteste oder häufigste Art, so reingekommen sind, dass sie wirklich überall singen und es so ein kurzes Zeitfenster am Morgen und am Abend und auch in der Mittagspause bei den Grasmücken, also am frühen Nachmittag, so eine Phase gibt, wo der ganze Platz beschallt wird von ihren hellen, sehr lauten, dominanten Melodien. Das hat wirklich lang gedauert und auch diese Gesangsphasen halten nicht so lange an wie im letzten Jahr. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr waren die durchgehend, fast durchgehend zu hören mit ihren anderen Vertretern, also mit den anderen Grasmücken da noch mit drin. Das gleiche für Amsel. Bei Tims Platz ist mir das extrem aufgefallen, der von der Pflanzenvielfalt ein bisschen artenärmer ist als mein Platz hier, dass die Amsel, die hatte morgens eine Gesangsaktivität zwischen, ich würde mal sagen, so kurz nach 5, Viertel nach 5 fing das so anzuschwellen, 5:30 mit dem Peak, 5:45 war das Thema Amsel durch. Und dann hat man sie am Nachmittag nur noch seltenst zu hören bekommen. Mal hier ein Duck, mal hier ein aufgeregtes Anfliegen, aber kaum noch territoriale Gesänge. Auch am Abendkonzert war die Amsel kaum involviert. Und ich habe das vorhin schon angeschnitten, auch bei unserer Nachtigall. Dieses Durchgehende, die ganze Nacht durchsingen und das von mehreren Individuen gleichzeitig, war in diesem Jahr nicht so stark wahrzunehmen. Bei manchen Arten ist mir das vorher schon aufgefallen, bei so dem Rotkehlchen, wo es eine Phase gibt, wo sie dann plötzlich ganz still werden, beim Zaunkönig, wo es eine Phase gibt, wo dann nachher alle Zaunkönige still werden, später wieder ein bisschen häufiger zu hören sind, wo ich das Gefühl habe, das hat eher mit der Brut zu tun, mit der Beschäftigung der jungen Aufzucht, dass da beide sehr stark involviert sind. Aber in diesem Jahr ist meine Annahme eine andere. Und zwar die einzige Schlussfolgerung, die mir schlüssig erscheint, ist einfach diese Abhängigkeit vom Wetter. Diese Wetterabhängigkeit, dass wir haben einen völlig anderen Frühling in diesem Jahr als im letzten Jahr, der sehr warm war, durchgehend heitere Temperaturen, viel Sonne, wenig Regen, schlecht für die Pflanzenwelt, gut für die Vogelwelt, vor allem die, die Insekten fressen. Entweder im Flug Insekten jagen oder im Gehäck, im Gebüsch, in der Brombeerhecke. Und vor allem so Gliederfüßler, Spinnentierchen, also alle Tiere, die eine warme Temperatur und ein trockenes Klima brauchen, um präsent, um unterwegs zu sein und dann auch leicht zugänglich zu sein. Und weniger Zugang zu Nahrung, sprich zu einer Energieressource, ergibt in meinen Augen automatisch weniger Energie, um sie für Gesänge zu verschwenden, sage ich jetzt mal so. Weil teilweise kamen mir die Gesänge im letzten und im vorletzten Jahr schon verschwenderisch vor, in ihrer Schönheit und Vielfalt und in ihrer Dauer und Präsenz. Und mein Gefühl, ich werde das natürlich noch genauer beobachten und mich noch mit Leuten drüber unterhalten, ist, dass die Gesänge sparsamer, würde man sagen, auf den Punkt gebracht zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Zeiten, dann entweder wenn alle singen oder wenn das Revier ganz neu besetzt wird, also so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, um die Nahrungsressource dann, also die Energie, die daraus gewonnen wird, zu benutzen für das restliche Alltagsgeschehen. Und da ist ja noch viel zu tun, ja, mit Nest bauen und sich ums Weibchen kümmern, das Revier verteidigen, die Jungen dann aufziehen, Gefiederpflege und. All diese anderen Sachen, die ja auch noch sehr wichtig sind für einen gesunden, fitten Vogel, ist so mein Gefühl, dass dadurch die Gesänge ganz anders klingen und diese Wellen von bestimmten Arten, die ich in den letzten Jahren so massiv wahrgenommen habe, jetzt extrem wetterabhängig sind. Und ganz deutlich kam es letzte Woche bei mir raus, als diese zwei warmen Tage waren. Wann war das? Ich müsste nochmal nachgucken. Ja, das waren diese am 9. und am 10. war es richtig schön sonnig. Am 11. hat dann bei uns hier der Regen eingesetzt. Da war ein richtiges Anschwellen. Am Morgen war hier ein Klangkonzert und plötzlich hatte ich das Gefühl, alle heben an, alle singen. Einerseits auch, weil Sonnenlicht und Wärme sie, glaube ich, auch animiert zu noch mehr Gesang. Und der zweite Grund, weil dann in den Gesangspausen genug Nahrungsgrundlage da ist, um diesen Energieoutput auch wieder zu kompensieren. Und so bewusst ist mir der Zusammenhang zwischen dem Wetter und der Nahrungsgrundlage und auch den Gesängen vorher noch nicht in der Signatur unserer Landschaft hier so klar gewesen oder aufgefallen. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bei uns haben ja viele Vögel durch diese trockenen Sommer, die ja verheerende, katastrophale Auswirkungen auf die Vegetation auch hier an unserem Platz ganz deutlich sichtbar hatten, auch die Nachwirkungen noch, hatten sie wiederum positive Auswirkungen auf viele Vogelarten. Also ich nenne mal nur zwei. Einerseits ist es der Stieglitz, den ich vor 10, 8, 9 Jahren nicht so häufig und nicht in so Massen beobachten konnte, wie das heute der Fall ist und auch von vielen Leuten in Städten höre, da sind Stieglitze am Vogelhaus, was früher, was ich einfach nicht so oft gehört habe. Das kann jetzt an meiner eingeschränkten Wahrnehmung liegen oder durch die Brille, durch die ich schaue. Aber meine Vermutung ist einfach durch einen vermehrten Bruterfolg, weil durch fehlende Kälteeinbrüche, durch fehlende Regengüsse es weniger Wegsterben der Jungvögel gab, weil die nicht so abhängig sind von Insekten jetzt. Auch bei der Fütterung ihrer Jungen gehen sie trotzdem auf Distelsamen und füttern wohl mit Distelsamen. Ich habe selber nicht beobachtet, nur nachgelesen, ihre Jungvögel. Und das Gleiche ist der Ortolan, also eine Ammerart, sehr, sehr selten, die dann plötzlich an einem Platz, an dem wir viel Zeit verbracht haben, hier ganz in der Nähe, dominanter als die Goldammer sogar waren. Und das war wirklich für uns ein Highlight, wo dann plötzlich in dem ersten Jahr waren es 2 Ortolane oder 3, im nächsten Jahr waren es 4 und dann waren es 5, 6 Ortolane, die sehr territorial ihre Singwarten haben und die markieren, wo wir auf jeden Fall ein Ansteigen dieser Art wahrnehmen konnten. Und das hört man von verschiedenen Arten. Ich sehe da einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Trockenheit. Wasserzugang findet der Vogel immer irgendwo, gerade die Vögel in der offenen Fläche haben aber dadurch einen nahtlosen Zugang zu einer Nahrungsressource, weil eine viel höhere Insektenaktivität ist, was natürlich im Widerspruch steht zum generellen Insektensterben, ja, dem Insektenrückgang. Aber die Arten, die noch da sind, sind sozusagen präsent und werden nicht in so Kaltwetterphasen verdrängt oder verkriechen sich und sind schwerer zu erbeuten, schwerer zu sehen. Ja, und eine Ausnahme, da gibt es garantiert viele Ausnahmen, aber eine Ausnahme, die uns allen den ganzen Tag vor der Nase rumhüpft und singt und in unsere Ohren flötet, eine der besten Vogelsprachevögel, ja, der Mentor, würde ich sagen, der Guru unter den Vogelsprache-Einführern, Mentoren, Lehrern, ist natürlich die Amsel. Und wir haben so einen speziellen Amselbock dieses Jahr bei uns, der so einen kleinen weißen Fleck hat. Nicht wirklich so, nicht sehr auffällig. Sieht man nicht auf den ersten Blick, aber auf dem zweiten hat er so fast wie so ein bisschen grau vorne an der Brust dran. Und dadurch kann ich dieses eine Individuum unterscheiden von den anderen und den ganz gut beobachten. Und natürlich, die jagen nicht Insekten, sondern die jagen Würmer. Und die hüpfen da rum. Und der hat, egal wie doll es plattert, egal wie kalt ist, der hat so eine Bandbreite an Nahrungsgrundlage, dass die Amsel, bin ich mir ziemlich sicher, außer natürlich Tod von Jungvögeln durch Kälte, wenig Rückgang hat, auch wenn Gliederfüßler, kleine Spinnentierchen, Fliegen, Mücken, Schmetterlinge nicht so aktiv sind. Dann geht sie einfach auf Würmer und Kriecher und Krabbler, die unten auf dem Boden zu finden sind. Also ein sehr angepasster Vogel, der viele verschiedene Strategien wählen kann und dadurch natürlich eine hohe Überlebenschance oder Arterhaltungschance hat, höher als andere. Ja, gut, und das waren so ein paar Gedanken, die ich hatte. Da gibt es natürlich noch mehr, aber wir fangen an, die Zeit zu überschreiten, weil ich möchte gerne noch 2 Sachen zitieren, weil wenn man sich so mit Wissenschaft beschäftigt und sich dann solche rationalen Gedanken macht, ist es auch gut, den künstlerischen Geist wieder anzuregen und sich auf die Schönheit der Vögel zu konzentrieren und das auch zu genießen in diesem Frühjahr, neben all der spannenden Fragen, die da so geballt und dicht aufeinander folgend auftauchen. Und wer könnte das schöner ausdrücken als unser schon häufig zitierter Richard Gerlach aus dem Buch Die Gefiederten, eine Galerie quicker Vögel von 1942. Und er schreibt: Die Vögel als ein lebendiger Teil der Landschaft sind nicht nur zoologische Beobachtungsobjekte, sie sind wie die Orchideen und Schmetterlinge, wie die Muscheln und Meerschnecken, gleichzeitig schön und wunderbar. Ich kann mich mit den Vögeln nicht beschäftigen wie mit Würmern und Amöben, obwohl es auch unter ihnen höchst erstaunliche Formen gibt, aber die Vögel haben außerdem ihre Anmut. Und der müsste schon ein ganz verknöchertes Gemüt haben, der davon unberührt bliebe. Doch niemand kann ihre Schönheit richtig sehen, der sie nicht wirklich kennt. Wie sollten einem die feinen Unterschiede ohne wache Teilnahme und durch ein bloßes darüber hinausschauen aufgehen? So wird aus dem Vogelliebhaber von selbst mit der Zeit ein Ornithologe. Ja, und das ist verbunden auch mit meiner Empfehlung, meine kleine Rausaufgabe für heute. Und zwar fangt doch mal an, für eure Landschaft, für euren Vogelsitzplatz, für eure Plätze, wo ihr euch regelmäßig und häufig aufhaltet und gerne am besten so auch im Vorbeigehen schon mitbekommt, was da los sein kann. Fangt doch mal an, neben dem Führen eines Naturtagebuchs so eine Artenliste zu erstellen. Hey, welche Vogelarten erkennst du, kommen bei dir vor und die jetzt auch brüten? Das heißt, die jetzt standorttreu sind in dieser Jahreszeit und kannst du gerne auch dann Sachen eintragen mit Fragezeichen. Dann lohnt es sich vielleicht bei der einen oder anderen Art nochmal genauer hinzuhören, um einfach noch mehr einzusteigen in die Varianten der Signatur deiner Landschaft. Weil die Signatur verändert sich, also die Unterschrift, der Schriftzug deiner Landschaft verändert sich unter so vielen verschiedenen Einflüssen jedes Jahr immer wieder neu. Und da ist so eine Vogelartenliste ein schlaues Ding, weil die Vögel uns, vor allem die wir hier mit diesem Podcast beschäftigt sind, interessieren und Spaß machen, uns den ganzen Tag vor der Nase rumflattern, in unsere Ohren reinflöten und sehr präsent sind und bieten einen guten Einstieg in die feineren Nuancen, die den Schriftzug meiner Landschaft, also das Typische meiner Gegend, ausmachen. Also viel Spaß damit. Und wir beenden mal heute mit extra für Tim, dem Klaus vom Grünhaus. Bis bald. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.